Carina Stöttner, wie klimaneutral ist denn Ihr eigenes Unternehmen und Sie selber im privaten Umfeld so?
Hängt davon ab, wie man es definiert, aber klimaneutral sind wir in dem Sinne, dass wir remote arbeiten und versuchen größtenteils Transportwege zu vermeiden, aber man muss auch zugeben, wir sitzen alle verstreut auf dem ganzen Erdball, also wir haben Kollegen in Kanada und einen in Berlin. Natürlich ist die Anreise zum Kunden dann immer teilweise mit Flügen verbunden, wobei wir versuchen, innerhalb Deutschlands nur im Zug zu fahren.
Mhm. Professor Dr. Lothar Abicht, wie klimaneutral glauben Sie, kann Deutschland in den nächsten 20 Jahren werden?
Ob 20 Jahre ausreichen, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass wir wirklich völlig klimaneutral arbeiten. Das heißt, bis auf einige kleine Restmengen, den Ausstoß klimaneutraler Gase fast auf Null sinken.
Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Lasst uns mal bitte alle gemeinsam in die Zukunft schauen. Also in unser aller Zukunft. So in ein paar Jahren. Ja, ich spreche jetzt nicht 200 Jahre, sondern in einem Jahr, in zwei, in fünf, in 15. Was hast denn du an Ideen und Bilder vor Augen, wenn du aus dem Fenster guckst? Also was fährt da auf der Straße? Oder was ist angebaut auf den Feldern? Wie sieht dein Garten aus? Woher kommt der Strom, damit wir weiter Podcasts hören können? Wie kommen wir von A nach B, von Freunden und Familien zum Job wieder nach Hause? Oder wohnen wir überhaupt alle so weit weg voneinander oder alle unter einem Dach? Und was steht in den Supermarktregalen? Dieses Gedankenspiel haben zwei Menschen einmal komplett durchgespielt und ihre Ideen, wie es klimaneutral gelingen könnte, aufgeschrieben. Und sie sagen, wir befinden uns gerade in der fünften industriellen Revolution. Was das überhaupt ist, also was das ganz praktisch ist und wie wir sie alle mitgestalten können, diese Revolution, darüber sprechen wir jetzt hier in Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters und die Menschen mit dem Gedankenspiel, das sind die Autorin Carina Stöttner und der Autor Professor Dr. Lothar Abicht. Schön, dass Sie da sind. Hi.
Hallo, schön, dass Sie da sein dürfen. Danke.
Danke für die Einladung und die Möglichkeit, mitzuwirken.
Ihr Buch heißt Klimaneutral. So gelingt der Umbau von Wirtschaft und Technologie. Klimainnovation für eine sichere Zukunft ist erschienen im Campus Verlag 2024. Und da geht es natürlich um Klimaneutralität. Und Carina Stöttner, mich würde mal direkt interessieren, ist dieser Gedanke, dass wir nicht wie bisher weitermachen können, ist der schon in allen Bereichen wirklich angekommen überhaupt?
Nee, das würde ich noch nicht sagen, aber wir haben auch gemerkt, dass sich in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit zu dem Thema deutlich gedreht hat. Das hat einerseits zu tun damit, dass mehr Aktivismus auf den Straßen passiert, dass das Thema nicht nur irgendwie eine Nische ist, sondern tatsächlich in der breiten Gesellschaft angekommen ist. Klar, jetzt haben wir auch eine grüne Politik, zumindest Anfang 24 in der Politik sitzen. Das hat auch nochmal eine Wirkung gezeigt. Aber auch in den Unternehmen ist das Thema zunehmend ein Thema aus unterschiedlichsten Gründen. Einerseits, weil die Politik neue Rahmenbedingungen schafft, andererseits aber auch, weil sie sehen, dass dann wirtschaftliches Potenzial drin liegt. Und von dem her würde ich schon sagen, das Thema hat sehr viel Aufmerksamkeit, aber da ist natürlich noch Luft nach oben.
Professor Dr. Lothar Abicht, wenn Sie mal jetzt so gedanklich aus dem Fenster schauen in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, was sehen Sie denn da? Also Sie beschäftigen sich ja in Ihrem Buch wirklich mit allen Bereichen, ne? Energie, IT, Technologie, Ernährung, Landwirtschaft und.
Ja, wir haben tatsächlich versucht, die wichtigsten Technologiefelder zu betrachten und die Frage zu beantworten, in welchem Maße die sich ändern werden. Und es ist tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass alle diese Technologiefelder grundlegende Veränderungen erfahren werden. Beginnen wir bei der Energie. Und da wird ganz klar die Entwicklung in Richtung erneuerbare Energie gehen.
Das heißt, wenn Sie aus dem Fenster schauen, schauen Sie auf noch mehr Windräder.
Also ich persönlich sehe jetzt keine unmittelbar vor meinem Fenster, aber von der Sache her ja. Auch der Ausbau der Solarenergie wird wesentlich vorangehen. Wir werden aber auch insbesondere mehr Speicher bekommen. Wir werden erleben, wie sich das gesamte Energieverteilsystem verändern wird, indem beispielsweise Smart Grids eingesetzt werden. Das heißt also, die Veränderungen sind so tiefgreifend und umfassend, dass sie eigentlich mit wenigen Worten gar nicht zu beschreiben sind. Und wenn wir weitergehen in die verschiedenen Bereiche, bleiben wir mal bei der von Ihnen angesprochenen Verkehrswende. Also bei der Frage, wie werden wir den Transport erledigen, dann werden das in allererster Linie emissionsfreie Fahrzeuge sein. Also Fahrzeuge, die nach großer Wahrscheinlichkeit mit grünem Strom angetrieben werden, ergänzt beispielsweise im Schwerlasttransport auch durch wasserstoffangetriebene Fahrzeuge. Aber wir werden auch im Schiffstransport und im Flugtransport Veränderungen sehen. Die sehen wir dann nicht so direkt, weil dort eher die sogenannten E-Fuels zur Anwendung kommen. Aber auch dort wird sich vieles verändern, ohne dass es immer unmittelbar vor unseren Augen sich abbildet.
Mich machen einige Dinge ganz besonders neugierig, wenn Sie zum Beispiel sagen, also was passiert eigentlich auf unseren Straßen? Das ist ja auch so eine Sache, die den Leuten in Autodeutschland auch Angst machen kann. Ja, also da passiert ein bisschen was. Auf der anderen Seite läuft es ja auch nicht ganz so rund bei der Bahn. Wo sagen Sie denn, haben Sie genau hingeschaut auch, vielleicht auch in Ihrem Buch, um da zu sagen, hey, wir können in diese Richtung gehen und wir müssen auch in diese Richtung gehen?
Also auch hier haben wir die wichtigsten Technologien uns angeschaut. Eine nach dem anderen. Ganz klar, die grünen Antriebstechniken im Sinne von grünem Strom für Pkw und Lkw werden mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Sie werden schrittweise ausgebaut. Wir haben uns angeschaut, wie die Schiffe der Zukunft angetrieben werden, haben dort eben festgestellt, dass es aus grünem Strom gewonnene Kraftstoffe sind, die hier eine Rolle spielen.
Und das ist nicht nur diese grünen, ich sag mal Greenwashing-Kreuzfahrtschiffe, ne, sondern das ist wirklich nachhaltiger Brennstoff, der dann entstehen kann?
Also das ist der Anwendungsbereich von diesen E-Fuels, die tatsächlich dann auch Verwendung finden werden. Die werden nicht in erster Linie im Pkw-Bereich sich wiederfinden, sondern wirklich da, wo sie durch nichts anderes im Augenblick ersetzt werden können, zum Beispiel bei Schiffen oder Flugzeugen.
Carina Stöttner, Sie sind neben Gründerin und Unternehmerin, Gründerin von Themis Foresight, sind Sie auch Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie beraten in Europa Unternehmen in Sachen Zukunftsfragen. Wenn jetzt der ein oder die andere Unternehmerin uns gerade zuhört und das auch so von dem Professor Dr. Abicht hört, dann kommen vielleicht Fragen auf. Was sind so, ich möchte es mal ganz vorsichtig formulieren, was ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus so die größte Frage oder eine der größten Fragen, die da aufkommen dann, wo Sie dann beratend zur Seite stehen?
Also ich glaube, die technologischen Lösungen, das ist was, woran wir schon stark arbeiten. Also klar, viele dieser Technologien, und das haben wir auch im Buch beschrieben, stecken noch in den Kinderschuhen, die sind noch nicht skaliert. Das heißt, sie sind noch nicht kostengünstig, so dass sie wirklich überall in allen Feldern eingesetzt werden können. Das ist mehr oder weniger eine Frage der Zeit. Und dafür ist das Buch hervorragend geeignet, um eben zu verstehen, wo spielen diese einzelnen Systeme miteinander zusammen und welche Technologien gibt's und wird's geben in der Zukunft, um das umzusetzen. Die Frage, die aber oft gerade im unternehmerischen Kontext bleibt, ist, wer soll das bezahlen?
Ja.
Und das ist eine große Frage. Also heute rechnet sich der Umstieg für viele aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, weil das Bestrafungssystem, ja, zum Beispiel Steuern, irgendwann erwartet werden, dass sie höher werden. Das heißt, der Anreiz ist, da schnell zu transformieren. Dann ist aber auch klar, die Ressourcen sind endlich. Das wird früher oder später ein Druck oder ein Zwang sein, um umzustellen, auch wenn es dann teurer sein muss. Aber ich glaube, wir sind aus den Dekaden raus, wo Energie beziehungsweise Rohstoffe immer und überall verfügbar sind und immer günstig verfügbar sind. Das heißt, da wird ein gesamtwirtschaftliches Umdenken stattfinden müssen. Aber, und das haben wir im Buch tatsächlich noch nicht exploriert, aber das wäre im Grunde der nächste Schritt. Welches System könnte man etablieren, um so eine Klimatransformation auch ökonomisch anzureizen? Und das ist eine Frage, die bis heute keiner richtig geklärt hat. Es gibt erste Ansätze dessen, eine Carbon-Ökonomie, einer Carbon-Währung, wo tatsächlich, wir haben heute schon Use Cases, wo es sich natürlich eine Klimatransformation lohnt, weil ich zum Beispiel ein Ventil für Wasserstofftanks herstelle und das global vertreiben kann. Wenn ich der Erste bin, der den Standard mitprägt, dann habe ich damit eine Wirtschaftlichkeit geschaffen. Aber das ist was sehr Lokales. Und die große Frage, die bei Unternehmen manchmal bleibt, ist dann eben, wie schaffen wir das auch tatsächlich so anzureizen, dass jeder auf der ganzen Welt da mitzieht? Toll und ein erster Anfang, weil wir sind Vorreiter für viele, wenn die USA und China genauso mitziehen. Aber es ist natürlich, wäre super, wenn auch der Rest der Welt, gerade die größeren, also wir sind einer der größten Emittenten, aber wenn auch die anderen größeren Emittenten dabei mitziehen.
Ist da jetzt aus Ihrer auch soziologischen Sichtweise vielleicht noch ganz viel Angst auch vorhanden von den Menschen, da überhaupt diesen Sprung ins Ungewisse zu gehen? Oder sind schon viele wirklich auch bereit, den zu machen?
Ich glaube, viele sind jetzt bereit, den zu machen. Ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahren war das Ganze sehr passiv. Das heißt, da ist sehr viel Angst. Und Angst führt in der Regel dazu, dass die Leute gelähmt werden. Also ja, wenn ich zu sehr Angst vor irgendwas habe, dann fehlt mir die Motivation überhaupt noch. Warum sollte ich überhaupt noch was machen, wenn es eh schon zu spät ist? So, wenn dieses Narrativ herrscht, ist es eh schon zu spät. Warum sollte ich dann überhaupt noch morgens aufstehen? So. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt in solchen Polykrisen stecken, haben die Leute wieder mehr Hoffnung geschöpft, dass es möglich ist und dass sich tatsächlich das Anpacken ja auch lohnt. Und das Buch zeigt ja auch hervorragend, dass es durchaus machbar ist. Technologisch ist es alles, ich sage jetzt nicht ein Kinderspiel, aber es ist durchaus alles da, was man bräuchte. Die Ansätze dessen sind da.
Und es entwickelt sich ja auch noch ganz, ganz viel gerade.
Genau. Und von daher habe ich jetzt schon das Gefühl, dass die Leute raus aus dieser Lähmung rein in die Aktion kommen. Aber dafür braucht es natürlich auch ein, ich sag mal, positives Zukunftsbild, auf das man hinarbeiten kann. Also was wollen wir eigentlich in 20 Jahren und was brauchen wir in 20 Jahren? Und so ein positives Zukunftsbild haben wir im Grunde versucht zu zeichnen, um ja so einen Gegenentwurf zu diesen ganzen Untergangsszenarien und die Menschheit stirbt aus Szenarien zu bilden. Also etwas, woraufhin die Wirtschaft hinarbeiten kann.
Vielleicht kann ich noch ergänzen. Wir bauen im Augenblick die Infrastruktur der Zukunft. Das heißt, wir erleben einen völligen Umschwung in der Infrastruktur, die carbongeprägte Infrastruktur, die also auf den Verbrauch von Kohlenwasserstoffen basiert hat, wird ersetzt durch eine neue Infrastruktur. Das kostet erstmal wahnsinnig viel Geld. Aber wie man am Beispiel der Energieversorgung sehr gut zeigen kann, wenn die erstmal steht, dann ist die preislich nicht mehr zu schlagen. Und weil die Preise, gerade beispielsweise für Solarmodule oder Windenergieanlagen etc. oder Speicher, sich im Augenblick sowieso schon im freien Fall befinden, also radikal runtergehen, werden sich selbst an den Stellen, wo sich aus ideologischen Gründen Vorbehalte bilden, bestimmte Entwicklungen durchsetzen, allein durch wirtschaftliche Zwänge.
Beat on repeat.
Wenn Sie von der fünften industriellen Revolution ja auch sprechen, was verstehen Sie dann ganz konkret darunter?
Also die fünfte industrielle Revolution ist ein Umbau aller Technologien, der nicht durch eine einzelne technologische Entwicklung geprägt ist, wie beispielsweise die Dampfmaschine bei der ersten technologischen Revolution, sondern durch das Ziel zu dekarbonisieren. Und dieser Umbau erfolgt aus unserer Sicht, wir nennen das in der Welt der Atome. Das heißt, das ist ein Umbau, der nicht in allererster Linie in der Informationstechnologie stattfindet, sondern tatsächlich in der klassischen Technologie. Und parallel dazu, deswegen spricht man auch von der sogenannten Twin-Transformation, kommt natürlich der Aspekt der Digitalisierung und der KI oder des KI-Einsatzes.
Wir sind ja eigentlich schon längst in einem Wettbewerb um die Zukunftsfähigkeit. Ja, also wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche und ihnen geht es vielleicht auch ähnlich, die wollen richtig nach vorne preschen. Die gucken sich auch manchmal Positivbeispiele von anderen ab, lernen von anderen Ländern. Gibt es für Sie welche, die Nase vorn haben? Also Länder oder Unternehmen, die Vorbilder sein könnten vielleicht?
Also ich glaube, man kann nicht sagen, das eine Land, das die Nase vorn hat, weil das ist ein sehr komplexes Feld. Aber wenn wir unterschiedliche Technologien betrachten, die auch Enabler oder Katalysatoren für so eine Transformation sind, dann sind durchaus klar USA und China mit vorne dabei. Aber Deutschland und Europa sind unter den Spitzenpositionen dabei. Also wir haben in Deutschland mit der deutschen Industrie den Vorteil, dass wir eine sehr stark vernetzte Industrie haben. Das heißt, unsere Industrie, Automobil, Chemie greift ineinander. Wir können sehr viele Synergien nutzen. Wir sind gut miteinander vernetzt. Wir haben Cluster-Effekte, die wir nutzen können für so eine Transformation. Wir haben weltweit mit die besten Ingenieure, mit die besten Chemiker und Chemikerinnen. Das heißt, wir sind da eigentlich gut aufgestellt. Wir haben eine starke Biotechnologie auch in Deutschland. Quantentechnologie war auch ein Thema, das wir angesprochen hatten. Da ist Deutschland übrigens mitführend dabei. Europa hat nach China die meisten öffentlichen Fördermittel für Quantentechnologien zur Verfügung gestellt. Wenn man mit Quantentechnologie den Transportsektor um nur 8% optimieren könnte, könnte man die gesamte Rechenleistung, die heute von allen Computern weltweit verbraucht wird, damit ausgleichen. Das heißt, so ein Quantencomputer hat einen wahnsinnigen Effekt in der Optimierung, aber auch in der Erfindung neuer Materialien, in der Simulation von verschiedenen Klimaphänomenen.
Also ich würde, wenn es um die Kernbereiche dieser Transformation geht, und die befinden sich ja zu großen Teilen im Bereich der Energieversorgung, muss man leider tatsächlich konstatieren, dass China da der absolute globale Player ist. Also die sind bei der Erzeugung von Solarmodulen, da liegen sie bei fast 100%. Bei Windenergieanlagen liegen sie etwa bei 50%. Bei Wärmepumpen liegen sie ebenfalls bei fast 50%. Bei E-Autos liegen sie bei fast 50%. Das heißt, die dominieren tatsächlich diesen Markt im Augenblick, teilweise auch durch schwierige Praktiken wie eben Subventionen und so weiter. Aber sie bringen jetzt diese Technologien in die ganze Welt. Und wenn ich beispielsweise sehe, dass jetzt China Abkommen mit Brasilien abgeschlossen hat, dort den Bau von E-Autos hochzuziehen, dann erinnert mich das an die 50er, 60er Jahre, als VW nach Brasilien gegangen ist und dort die Automobilproduktion gestartet hat. Also insofern sind wir bei vielen Technologien im Detail sehr gut aufgestellt. Aber bei den zentralen Bereichen, da sind wir im Augenblick schon ein Stückchen weit im Nachtrab.
Sie haben sich ja in Ihrem Buch auch eine Menge vorgenommen. Also Sie haben, ich sag mal, nicht nur die Technologie oder nicht nur die Wirtschaft oder nicht nur die Ernährung, Landwirtschaft und so weiter angeschaut, sondern wirklich ganz, ganz viele Felder abgedeckt. Wie sind Sie da ganz konkret vorgegangen? Wie lief das ab?
Wir haben als Leitfaden eine Wissenschaftsdisziplin gehabt, die nennt sich allgemeine Technologie. Und die beschäftigt sich per se mit unterschiedlichsten Technologiefeldern, sodass wir also erstmal eine Systematik hatten. Und dann haben wir in allererster Linie über Quellenstudien versucht, für jedes einzelne Technologiefelder die nötigen Nachweise zu finden. Also ich würde schon sagen, wir haben ein paar tausend Quellen ausgewertet.
Oh, wow.
Und ungefähr 300 haben es dann tatsächlich ins Buch geschafft. Sodass wir also wirklich sagen können, bei uns werden Sie kaum irgendeine Aussage finden, die nicht mit einer belegbaren Quelle, die Sie auch nachvollziehen können, in irgendeiner Art und Weise kombiniert ist. Natürlich beschreiben wir eine Zukunft, wie sie sein kann. Also wir behaupten nicht, da wären wir schlechte Zukunftsforscher, dass das einzige Narrativ ist oder das einzige Szenario, sondern wir beschreiben eine Welt, wie sie sein kann, wenn wir das Thema Dekarbonisierung, Pariser Abkommen etc. auch tatsächlich weltweit schrittweise umsetzen.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind Zukunftsforscher, unter anderem Unternehmer, lange Hochschullehrer gewesen, Forscher bei den Themen Bildung, technologische Entwicklung, aber auch Arbeits- und Lebenswelt in der Zukunft. Carina Stöttner, war das schon eine Herausforderung, auch mit so einem Prof, sage ich jetzt mal, dieses Buch auch anzugehen? Also wie kamen Sie da persönlich auch auf einen Nenner, ne, um diese Bereiche im Buch abzustecken?
Ja. Also ich glaube, der Vorteil ist, Lothar und ich kennen uns jetzt doch schon einige Jahre. Also wir wussten beide, worauf wir uns einlassen. Nee, ich fand das eine gute Ergänzung, ehrlich gesagt. Also Lothar ist wahnsinnig gut darin, eben diese Quellen zu durchforsten, auszuwerten und so weiter und so fort. Mein Teil liegt vor allem auch dann darin, den Praxisblick einzubringen. Also unsere Kunden sind ja aus dem Lebensmittelbereich, aus der Landwirtschaft, aus der Automatisierungsindustrie, Maschinenbau, Automotive und so weiter und so fort, aus der Logistik. Das heißt, da auch ein bisschen zu gucken, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, vor denen die stehen, und was sind so, ja, also klar, es gibt sehr viele Findings in den unterschiedlichsten Quellen, aber was ist denn konkret gerade eigentlich im Unternehmen los und wo könnte man da nochmal einen Blick einbringen? Und von dem her, lief das eigentlich ganz, ganz flüssig ab, würde ich behaupten.
Haben Sie da auch einen Zoom-Call gestartet oder das Handy in die Hand genommen und Leute angerufen oder sich ich weiß nicht, bei mir hilft es auch oft, sich im Freundes- und Familienkreis nochmal umzuhören nach Meinungen oder Erfahrungen, der kennt den und so. Ist das auch eine Recherche gewesen, die Sie so gemacht haben?
Ganz unterschiedlich. Also da wir ja diese vielen Kundenprojekte haben und da auch Zukunftsprojekte begleiten, passiert das ja ohnehin. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Studie zur Zukunft der Industrie und der Industriearbeit in Deutschland, wo ich 30 Interviews geführt habe mit Leuten und auch in vergangenen Projekten in den letzten 3 Jahren, seit wir Themis Foresight gestartet haben, haben wir zahlreiche Interviews geführt, aus denen wir natürlich auch immer wieder die Ideen aus dem Buch einfließen lassen und mal uns die Meinung von anderen Leuten anhören. Lothar und ich stehen beide regelmäßig auf Bühnen, wo man natürlich sehr viel Feedback aufbekommt oder Gegenwind bekommt für bestimmte Thesen, die man dort platziert, wo man sofort auch merkt, okay, da scheint Uneinigkeit zum Thema zu herrschen, da sollte man vielleicht noch ein bisschen weiter nachbohren.
Ich kann mir vorstellen, dass da einiges an Gegenwind kommt, gerade so, wenn es um Klimaneutralität geht, weil aus meiner Sicht ist es immer so die Seite, die total pro ist, und dann gibt es die Seite, die absolut skeptisch ist und sagt, pff, nach mir die Sinnflut. Welche Kritik kommt da denn so auf Sie zu und welche Fragen müssen Sie ständig irgendwie neu beantworten und wahrscheinlich bei Adam und Eva nochmal anfangen?
Also ich würde gar nicht sagen, dass es die Klimagegner versus die Klima-Utopisten sind. Da ist das Bild deutlich vielschichtiger. Also ich würde sagen, jetzt mal ganz aus dem Blauen ins Blaue gesprochen, 95% der Menschen, mit denen ich rede, sind sich einig darin, oder wahrscheinlich sogar 98%, dass das mit dem Klimawandel ein Problem ist und dass wir eine Lösung dafür finden müssen. Wo tatsächlich nicht so viel Verständnis für herrscht, und ich glaube, das ist auch ein Problem in der politischer Ebene. Die wenigsten wissen, wo tatsächlich die Hebel liegen, um diese Klimatransformation anzustoßen. Und die meisten merken sie ja im Klein-Klein. Dann kommt eine Verordnung, ich darf keine Plastikstrohhalme mehr benutzen. So, dann ist der Aufschrei groß, weil Leute offensichtlich Plastikstrohhalme lieben oder was auch immer. Man muss auch sagen, solche Verbote sind dann ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn da liegt ja nicht das wirkliche Potenzial. Das haben wir auch gemerkt im Buch, dass die eigentlichen Potenziale ja in ganz anderen Industrien mit ganz viel größeren Hebeln liegen. Aber wenn man den Leuten mal erläutert, dass so ein Umbau eigentlich nicht bedeutet, ich verbiete hier einen Strohhalm und führe hier eine Glühbirne für eine LED statt einer Glühbirne ein und so weiter und so fort, sondern dass die große Transformation woanders passieren muss, dann ist es oft ein Aha-Effekt, erstaunlicherweise. Und dann ist aber auch das Verständnis plötzlich größer, dass es ein gesamtgesellschaftliches Anpacken dafür braucht. Es ist jetzt auch so einfach zu sagen, wir wälzen das ganze Thema einfach auf ein paar CEOs der Wirtschaft ab. Ich glaube, da steckt schon mehr dahinter.
Also vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass unsere Sicht, insbesondere von meiner Seite, auch durch viele Jahre als Unternehmer geprägt war. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine theoretische Abhandlung, sondern ich habe mir schon immer die Frage gestellt, wie war denn das in dem Umfeld, in dem du gewesen bist? Wir haben also mit vielen 100 Unternehmen und auch Menschen zusammengearbeitet. Und da kriegt man dann schon einen Blick dafür, was möglich ist und was nicht. Es ist auch nicht überall so optimistisch in meinem Umfeld, wie Carina das gerade dargestellt hat. Also ich erlebe schon in meiner Region an manchen Stellen massive Widersprüche. Die drehen sich insbesondere um die Frage der Finanzierung und die drehen sich auch um die Frage, warum gerade wir? Also warum sollen wir das machen? Es gibt sehr viele verschiedene falsche Vorstellungen. Beispielsweise China ist ein schönes Beispiel. Sollen doch die Chinesen erstmal. Es lebt immer noch die Vorstellung, die Chinesen würden da im Grunde genommen nur ihre Kohlekraftwerke ausbauen, sonst nichts tun. Also da sind wir auch schon ein bisschen in einer Informationsdefizitfalle gefangen. Und da anzupacken ist schon keine ganz einfache Aufgabe. Und da muss man dann auch schon über den einzelnen technologischen Fall hinaus versuchen, auch solche Fragen wie zum Beispiel Enkelgerechtigkeit oder Ähnliches mit auf die Tagesordnung zu setzen, damit man dann gerade in meiner Altersgruppe nicht in so eine Diskussion reingeht, wo im Hintergrund, in den Hinterköpfen dann so nach dem Motto, naja, also die Jahre, die ich noch auf dieser Erde wandeln werde, wird es schon noch gehen. Insofern ist es auch eine sehr gute Sache gewesen für mich, dass wir hier gemeinsam an dem Thema arbeiten konnten, sodass also verschiedene Standpunkte, jung, alt, Mann, Frau etc. da auch eine Rolle spielen konnten. Und ich glaube, erst in der Gemeinsamkeit hat sich dann das abgebildet, was wir dann auch aufgeschrieben haben.
Und Tipps, wie es gelingen kann, gibt es in Ihrem gemeinsamen Buch, erschienen im Campus Verlag. Es heißt Klimaneutral. So gelingt der Umbau von Wirtschaft und Technologie. Anhand vieler konstruktiven Beispiele, auch vielleicht Fails, die schon mal passiert sind, Fehler, die ihr da draußen dann nicht mehr machen braucht, einfach mal durchblättern und ins Regal stellen im Büro, um immer mal wieder nachzublättern auch, kann ich euch empfehlen. Und damit das Buch im Regal stehen kann, war auch Valeska Schober mit beteiligt. Sie ist die Lektorin aus dem Campus Verlag. Ich habe sie mal als O-Ton mitgebracht. Hier ist Valeska Schober. Viel Spaß.
Offbeat.
Ich habe dieses Buchprojekt von einer Kollegin übernommen und war sehr gespannt darauf. Man liest ja so viel über den schon längst stattfindenden Klimawandel und kann schon ein wenig die Hoffnung verlieren, wie wir überhaupt noch dagegen anarbeiten können. Doch in diesem Buch werden fundierte Lösungen gezeigt, die dort ansetzen, wo es wirklich nötig ist, aktiv zu werden. Für viele Industriezweige ist es von entscheidender Bedeutung, allein schon aus Kostengründen, ihre Produktion umzustellen. Und hier werden nun zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Insider erhalten klare Handlungsoptionen. Die interessierten LeserInnen wiederum bekommen einen Eindruck, was alles heute schon möglich ist. Dass die beiden AutorInnen nicht nur extrem versiert in den Themen sind, sondern auch noch zwei reizende Menschen, mit denen die Zusammenarbeit eine Freude war, hat das Projekt für mich perfekt abgerundet.
Sehr süß. Nee, ich finde auch, also das Buch eignet sich für unterschiedlichste Zielgruppen. Also ich habe selbst im Projekt auch wahnsinnig viel gelernt, viele Einblicke bekommen, die mir davor noch nicht so bewusst waren. Aber ich habe das Buch mittlerweile auch an viele Leute verschenkt oder verschickt, die technologisch deutlich mehr Hintergrund haben und die auch gesagt haben, Makro-Gefüge, dieses Big Picture, das war mir vorher nicht so bewusst, weil man sich ja in der Regel sehr auf seine eigene Industrie, auf seine eigene Branche fokussiert. Dem kann ich zustimmen. Lieben Dank.
Also auch aus meiner Sicht, mir war schon klar, dass für jeden Lektor oder für jeden Vertreter aus dem Verlag das eine echte Herausforderung ist, diese Breite dann auch aufzugreifen, genau wie für uns das eine Herausforderung war. Also insofern bin ich happy, dass das Frau Schober dann auch so gelungen ist und dass sie das auch so positiv reflektiert.
Danke, dass Sie heute meine Gäste waren hier bei Campus Beats im Podcast. Und jetzt vielleicht nochmal der Blick wirklich, ich weiß nicht, in 2050, Herr Abicht, was würden Sie denn sagen, wenn Sie dann nochmal aus dem Fenster blicken? Was passiert denn 2050, wenn Sie sich es wünschen könnten? Und Frau Stöttner, Sie sind natürlich auch gefragt.
Also ich hoffe, dass wir tatsächlich eine Welt bis dahin haben, in der der Klimawandel zwar nicht aufhört, aber teilweise, also weitgehend gestoppt ist, in dem Sinne, dass die Beschleunigung erstmal zu Ende ist und dass wir uns unter den veränderten, bis dahin noch mehr veränderten Bedingungen auch so einrichten können, dass wir ein gutes Leben weltweit für alle Menschen auch einigermaßen hinkriegen und die Zukunft dann auch für diejenigen, die über 20 Jahre hinaus dann noch die Zukunft haben werden, dann tatsächlich auch positiv ist.
Ich hoffe auch, wenn wir 2050 die Headlines lesen, auf welchem Endgerät auch immer, dass sehr viele Themen die Headlines prägen und die Leute sich bestimmt in vielen Dingen immer noch nicht einig sind, aber zumindest auf die letzten 20 Jahre zurückblicken und sagen, das haben wir gut hinbekommen und da haben wir wieder mal an einem Strang gezogen.
Und ich kann für mich sagen, 2050 hoffe ich, dass wir so eine Art angewachsene Kopfhörer oder so haben oder so Sachen, also Handys, die wir nicht in der Hand haben, sondern vielleicht am Ohr und in den Augen, würde ich mich sehr drüber freuen, kann ich noch mehr Podcasts hören und dann auch noch mehr Bücher lesen. Und wenn ihr wollt, dass andere diesen Podcast auch hören, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, ein paar Sterne oder schreibt uns auch Kommentare. Das geht zum Beispiel über www.campus.de/podcast. Mein Name ist Andrea Peters. Wir hören uns natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt neugierig und an Sie beide, tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Tschüss.
Tschüss.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.